Wir gehen ins dritte Kriegsjahr. Naja, was heißt wir? Die Ukrainer. Und die Meldungen werden nicht besser. Die russische Armee erobert Meter um Meter. Die Ukrainer haben nicht genug Munition, auch nicht die modernen Waffen, die sie bräuchten und wollen. Und sie bekommen es auch. Jedenfalls nicht in nächster Zeit. Und nun fürchten sie auch noch, das hat Zelensky heute gesagt, eine neue, größere russische Offensive ab Mai irgendwann.
Ich kann momentan keine Hoffnung machen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann bis zum Ende des Jahres keine Hoffnung machen.
Sie werden ihn erkannt haben, unseren heutigen Gast. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch. Das gleich kommt Carlo Masala. Freue mich drauf. Mitgeholfen, mitgearbeitet heute bei der Sendung hat Michael Theil. Wir haben Montag, den 26. Februar. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe zu Beginn schon gesagt, in der Ukraine ist das dritte Kriegsjahr angebrochen. Dazu der Nahostkonflikt. Ja, Konflikt klingt vielleicht eigentlich viel zu beschwichtigend. Der Nahostkrieg seit bald 5 Monaten. Dazu das ganze geopolitische Durcheinander. Wer positioniert sich eigentlich wie und wo mit dem Höhepunkt der US-Wahl im November und der großen Frage, hart formuliert, geht die Welt unter, wenn Donald Trump gewählt wird. Also eine ganze Menge Unklarheiten, unangenehmes Changieren zwischen Gut und Böse. Ja, und ich könnte mir heute niemand Besseren vorstellen, um das mal abzurunden, als den guten Carlo Masala. Freue mich sehr. Hallo, lieber Carlo.
Hallo, Andreas.
Ich habe jetzt gerade schon die Hauptkonflikte aufgezählt. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Konflikt, der bei uns in Deutschland komplett medial unterbelichtet wird, obwohl er eigentlich total wichtig ist oder irgendwann zwingend wichtig wird und wir uns dann wundern?
Ja, ich glaube, was wir unterbelichten, ist sozusagen das Kippen der Sahelzone. Also das ist ja schon vor ein paar Monaten passiert. Also größere Instabilität und das Ausgreifen dieser Instabilität jetzt auch nach Westafrika rein, von dem wir nicht absehen können, wie das sich auswirkt. Aber zumindest in der Ecke der Welt sollte man sein Augenmerk auch mal drauf richten.
Welche Folgen hätte das für uns, wenn das ausbricht oder noch schlimmer wird?
Naja, es ist ja, gerade die Entwicklungen in Afrika sind ja immer mit der Migrationsfrage sehr stark verbunden. Und solche Entwicklungen, wenn sie sich gewaltsam niederschlagen, tragen natürlich dazu bei, dass sich Menschen auf Wanderung machen, weil sie keinen großen Bock haben, in Bürgerkriegsgebieten zu leben.
Ist ja jetzt schon ein Thema, mit dem viele Wahlkampf machen. Also wir haben genug Probleme. Wir können ja mal die Sendung der Kollegin Corinna Budras von Freitag aufgreifen. Die Cannabis-Legalisierung. Carlo, würdest du verstehen, dass sich Menschen, ob all der Probleme, mit einem großen Joint aus der Welt schießen?
Das machen ja Menschen auch mit Alkohol, also von daher können sie es auch mit einem großen Joint machen. Ja, also ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja.
Lieber einen Joint rauchen oder AfD wählen?
Lieber einen Joint rauchen.
Was mit Sarah Wagenknecht?
Lieber einen Joint rauchen.
Okay. Ich meine, ich sage das alles nur halb im Spaß, denn laut dem jüngsten Forsa-Trendbarometer halten mehr als die Hälfte der Befragten einen Angriff Russlands auf einen NATO-Staat für möglich. Am wenigsten glauben daran die AfD-Wähler und Sarah Wagenknecht-Sympathisanten. Sind diese beiden Parteien, kann man das so klar sagen, das sind die Putin-Versteher? Die Russland-Freunde?
Ja, definitiv. Also ich glaube, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Die Äußerungen, die Chrupalla und auch Wagenknecht machen, sind ja voll mit Verständnis für die russische Position. Ich sag mal, Wagenknecht kleidet es immer noch in Mitleid für die sterbenden Ukrainer. Aber wenn man das in der Substanz sieht, dann ist es eher das Durchsetzen der Putin-Position in der Ukraine. Chrupalla macht keinen Hehl daraus, dass er sozusagen voll auf der russischen Seite steht.
Verstehst du das?
Ich verstehe das.
Motive?
Ich sag mal so, ich habe die Befürchtung, zumindest bei der AfD ist es aus Überzeugung heraus, weil für die Russland auch so ein zivilisatorisches Gegenmodell zu diesem angeblichen dekadenten liberalen Westen darstellt. Bei Sarah Wagenknecht unterstelle ich immer, dass es auch ein gewisses Maß Taktik ist, das dahinter steht, weil die ist ja positionsflexibel, wie sie in den vergangenen Jahren gezeigt hat.
Was würde denn die Carlo Masala-Partei machen und entscheiden?
Die Carlo Masala-Partei würde das machen.
CMP hört sich eigentlich gut an.
Das hört sich gut an, ne? Die würde das machen, was Carlo Masala die ganze Zeit sagt. Die sagt, wenn wir die Sicherheit und Stabilität in Europa gewährleisten wollen, dann muss Russland eine Niederlage erleiden in der Ukraine. Und deswegen ist es oberste Priorität, die Ukraine mit all dem zu unterstützen und so lange zu unterstützen, wie nötig ist, damit die Russische Föderation eine Niederlage in der Ukraine erleidet. Nur dann ist auf die nächsten Jahre Sicherheit und Stabilität in Europa noch gewährleistet.
Jetzt hast du schon auch ein bisschen geredet wie ein Politiker, immerhin. Ja, spannend finde ich auch, dass nach dieser Forsa-Umfrage nur ein Viertel glaubt, das spielt auf das an, was du gerade gesagt hast, dass die Bundeswehr verteidigungsfähig wäre. Nur ein Viertel, wenn sie müsste. Was glaubst du?
Das ist immer die Frage, worüber man redet. Ja. Redet man darüber, dass die Bundeswehr da alleine stehen würde, dann würde ich sagen, ja, das wird ziemlich schlimm dann werden. Aber die Bundeswehr ist ja ein Teil der NATO-Verteidigung. Und ich sag mal so, wenn die NATO wirklich vollumfänglich in so einen Konflikt einsteigen würde, dann würde die Bundeswehr auch das liefern, was sie im Rahmen der NATO liefern müsste. Sie ist noch nicht so weit, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber sie ist auf dem Weg dahin.
Brauchen wir denn auch eine eigene europäische Atombombe, europäische Nuklearwaffen, falls die USA irgendwann mal Goodbye-Schutzschirm sagen? Was hältst du von der Debatte, die ja gerade stattfindet?
Also ich glaube, wir brauchen keine eigenständigen europäischen Atomwaffen, weil ich mir in keinerlei Kombination vorstellen kann, wie das eigentlich organisiert werden soll. Ich meine, letzten Endes, am Ende des Tages müssen es 1 bis 3 oder 4 Leute in einem Land sein, die über den Einsatz dieser Nuklearwaffe entscheiden. Ich glaube nicht, dass der Europäische Rat mit seinen, ich weiß gar nicht, 27 oder 28 Mitgliedern in der Lage ist, über den Einsatz einer Nuklearwaffe zu entscheiden. Und ich glaube nicht, dass die Europäische Kommission oder die Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen über den Einsatz einer solchen Waffe entscheiden sollte. Also von daher halte ich das Modell europäische Atomwaffen im Sinne von Atomwaffen, die in den Händen der EU sind, halte ich für komplett unrealistisch.
Ich würde dir auf jeden Fall gerne auch nochmal den, ich sag mal, gewichtigsten Ton aus unserer Folge 2 Jahre Krieg von vergangenen Donnerstag vorspielen von Kati Schneider. Der stammt von niemand Geringerem als unserem Politikherausgeber Berthold Kohler.
Meine größte Sorge beim Blick auf die Ukraine ist, dass dieses geschundene Land den Krieg verliert, weil Amerika sich von der Ukraine und auch ganz Europa abwendet und die Europäer diese Leerstelle nicht schnell genug füllen können. Putin würde daraus schließen, dass der Westen zu schwach ist, um ihn aufzuhalten. Seine großrussischen Eroberungsgelüste reichen aber über die Ukraine hinaus. Putin muss schon dort gestoppt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass er das nächste Land auf seiner Liste mit Krieg überzieht und einen Flächenbrand in Europa auslöst.
Berthold Kohler. Und ehrlich gesagt fehlt auch mir die Fantasie, wie die Ukraine noch gewinnen soll mit der aktuellen Unterstützung. Carlo, was denkst du?
Also ich teile die Befürchtung von Berthold Kohler. Ich glaube, die nächsten Monate werden für die Ukraine extrem schwierig und momentan sieht es zumindest im Osten auch sehr schlecht aus. Also die Ukraine muss aufgrund von Munitionsmangel, sie muss aufgrund auch natürlich von Personalmangel immer mehr Städte dort räumen und Russland erobert immer mehr Territorium. Und das, was momentan unternommen wird, wird, wenn es überhaupt funktioniert, erst im 3. Quartal oder im 4. Quartal 2024 zur Verfügung stehen. Und dann ist auch die Frage, wie viel? Wie viel Schuss Munition werden europäische Staaten in der Lage sein zu liefern? Und ich sage jetzt mal so, wenn sie 30.000 bis 50.000 Schuss liefern könnten, dann wird es vielleicht reichen, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Aber sie wird definitiv nicht in die Gegenoffensive gehen können. Dazu sind Stückzahlen von mehr als 150.000. Notwendig und das sehe ich momentan nicht, dass das produziert wird. Also von daher.
Ist ja auch nicht geplant, oder?
Nee, es ist auch nicht geplant. Aber wir haben ja heute, wo wir sprechen, den Gipfel in Paris, ja. Entschuldigung, ja. Den Macron eingerufen hat. Da soll es ja um Munitionsproduktion gehen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Glaubst du, unser Kanzler wird in 10 Jahren, 15 Jahren mal in den Spiegel gucken und zu sich selber sagen: Olaf, Olaf, du hättest den russischen Sieg verhindern können?
Also wenn ich mir die Geschichte vom Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland anschaue, dann sind das Persönlichkeiten, die in der Regel selbst Jahrzehnte danach keine Fehler eingestehen. Ja. Also von daher zweifle ich daran, dass auch Olaf Scholz in 10 bis 15
Jahren... Ich sage ja vom Spiegel, ne? Ganz alleine.
Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube sozusagen, so einen Job kann man nur machen und auch retrospektiv nur machen, wenn man davon überzeugt ist, immer das Richtige getan zu haben.
Gut, die G7 haben sich jetzt auch getroffen, beschlossen, die dauerhafte Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Das heißt dann immer dauerhafte Sicherheit. Wenn man das wirklich so meint, Carlo, warum wird dann trotzdem immer noch gezögert, gezaudert? Werden keine echten Gamechanger wie Taurus geliefert, auch wenn er es vielleicht gar nicht ist, aber zumindest steht er ja als Synonym dafür, wird eben keine Munitionsproduktion im großen Stil, wie du gerade sagst, verkündet. Wird die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen? Vor was haben wir denn so viel Angst?
Ich glaube, letzten Endes muss man einfach sagen, man hatte in den letzten 1,5 Jahren bis 2 Jahren keine Strategie für die Ukraine. Man hat immer nur so viel geliefert, dass es ausgereicht hat, dass die Ukraine sich verteidigen konnte. Keiner wollte darauf setzen, dass die Ukraine alles bekommt, um die Voraussetzungen zu haben, zu gewinnen. Und es gibt zwei Punkte, glaube ich, die Politikern in Europa, aber auch in Washington Angst machen. Das eine ist das beständige Damoklesschwert des möglichen Einsatzes von Nuklearwaffen. Das wird ja immer wieder ins Feld geführt. Und das zweite ist, und das halte ich mittlerweile für noch viel, viel stärker, ich glaube, seit dieser Prigozhin-Meuterei letztes Jahr ist die Angst vor einem zerfallenen Russland infolge einer militärischen Niederlage Russlands in der Ukraine weitaus größer, als dass man sozusagen eine Hoffnung auf einen ukrainischen Sieg setzt.
Warum? Was soll da passieren?
Ich glaube, man hat Angst, dass dieses Land ganz einfach zerfällt, gewalttätig zerfällt und wir dann diese mehreren tausend nuklearen Sprengköpfe haben, von denen wir nicht wissen, wer hat sie unter Kontrolle, wer kann sie möglicherweise einsetzen und so weiter und so fort. Ich halte beide Argumentationen für nicht überzeugend, aber ich glaube sozusagen, das ist die Angst, die momentan in vielen europäischen Hauptstädten und auch in Washington vorhanden ist.
Wir können dazu auch noch mal ganz kurz die Politikwissenschaftlerin Claudia Major hören, die dazu bei uns auch ganz klar gesagt hat, wie sie es sieht.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat in München gesagt, die Ukraine wird in einem künstlichen Defizit gehalten. Und das sollte uns doch sehr zu denken geben. Denn wenn sie nicht genug Ausstattung bekommt, hat sie eigentlich nur die Wahl zwischen einem extrem verlustreichen Abnutzungskrieg oder einem Waffenstillstand, der letztlich die Teilung des Landes verankern würde. Und deswegen ist diese Unterstützung durch die westlichen Staaten so entscheidend.
Das klingt ja nach voller Absicht. Carlo, jetzt hast du gerade gesagt, warum wir was nicht machen. Was ist denn eigentlich unsere Absicht? So wie wir uns doch im Moment verhalten, werden wir doch unter Umständen noch 2, 3, 4, 5, 6 Jahre den gleichen Abnutzungskrieg sehen mit jeden Tag Toten und es wird sich nichts ändern, oder? Was ist unsere Absicht?
Absolut, aber ich glaube, unsere Absicht ist es zum einen darauf zu hoffen, dass irgendwann mal Putin einsieht, dass die russischen Truppen erschöpft sind, weil die Ukraine sich halt verteidigen kann, ja? Oder auf eine Zeit nach Putin zu spekulieren, in dem sich neue Fenster der Gelegenheit ergeben für Verhandlungen. Ich glaube, letzten Endes ist es das Ziel, Verhandlungen zu erlangen. Was ja klar ist, Kriege enden meistens durch Verhandlungen. Aber letzten Endes auch, dass bei diesen Verhandlungen die Ukraine aller Wahrscheinlichkeit nach Territorium abgeben muss. Weil die Realität halt so ist, wie sie ist.
Aber wenn wir es doch sowieso wissen, dass sie es eines Tages abgeben müssen wird, warum macht man es nicht jetzt?
Weil ich glaube momentan, also die Vorstellung, die vorherrscht, ist zu sagen, wir können von außen nicht der Ukraine sagen, dass sie aufhören soll, sondern es muss von der Ukraine selber kommen. Ja? Und dann haben wir das Window of Opportunity. Und solange die Ukraine und die Mehrheit der Ukrainer bereit ist, weiter zu kämpfen, werden wir diese unterstützen. Aber wir unterstützen sie halt nicht dergestalt, dass sie in der Lage sind, wirklich alle Voraussetzungen dafür zu haben, Russland eine Niederlage auf ukrainischem Territorium zu bereiten. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch an der Taurus-Entscheidung. Entscheidung, die Olaf Scholz heute verkündet hat. Jetzt ist die Taurus keine Wunderwaffe, kein Gamechanger. Aber die Taurus ist die einzige Waffe, bei der man sozusagen die Möglichkeit hat, die Brücke von Kertsch zu zerstören. Wirklich vollständig zu zerstören. Was bedeuten würde, russische Logistik für die südliche Front wäre erheblich schwieriger. Wenn man das nicht will, muss man sich überlegen, warum will man das nicht? Weil man die Krim höchstwahrscheinlich als Faustpfand für mögliche Verhandlungen vorhalten will. Und das geht halt nicht, wenn die Ukraine in der Lage ist, die Krim zurückzuerobern.
Aha, verstehe. Also da wird offensichtlich diplomatisch schon an den nächsten Schritt gedacht. Interessant. Immerhin ist ja unsere Außenministerin Annalena Baerbock wieder in die Ukraine gefahren, musste dann auch Bekanntschaft machen mit einer russischen Aufklärungsdrohne, die der Baerbock-Kolonne wohl hinterhergeflogen ist. Glaubst du, Carlo, die Gefahr war real? Würde Putin tatsächlich den Befehl geben, auch westliche Politiker eiskalt abzumurksen, so wie er jetzt den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny?
Nein, das glaube ich nicht. Also Putin ist zwar in dem Sinne ein reckless Leader. Wie übersetzt man reckless am besten? Hilf mir mal.
Rücksichtslos.
Rücksichtslos, genau. Aber er weiß auch, wo Grenzen sind. Und es war eine Aufklärungsdrohne. Also das heißt, eigentlich war es eine Show of Force, dass man gesagt hat, schaut mal, was wir können. Ja, also westliche Politiker befinden sich in der Ukraine und wir schicken eine Aufklärungsdrohne drüber, die einfach diesen Konvoi verfolgt und einfach mal alles aufnimmt, was dieser Konvoi so macht und wohin er fährt. Das war eher so ein Zeichen von, seht her, was wir alles können.
Ich meine, Baerbock war da jetzt auch unterwegs mit dem ukrainischen Außenminister, Dmytro Kuleba. Und der hat dann in ihrem Beisein gesagt, der Westen, also auch Deutschland, sei mitschuld an dieser Katastrophe in der Ukraine, weil ja auch schon allein alle Chancen vor dem Krieg vertan worden seien, Russland in die Schranken zu weisen. Da komme ich dann wieder auf den Kanzler vom Spiegel, dann in dem Zusammenhang auch gerne die Altkanzlerin, die aus Sicht vieler Ukrainer das Land schon 2014 hat, hängen lassen. Ne? Und aber jetzt nehmen wir mal an, wir hätten tatsächlich Mitschuld, wenn Putin gewinnt oder zumindest nicht verliert.
Ja.
Was würde dann als nächstes passieren?
Naja, ich glaube, wenn Putin gewinnt, beziehungsweise nicht verliert, dann würden wir sicherlich eine Phase haben, wie lange die dauert, ist eine offene Frage, 2, 3, 4, 5 Jahre, in denen es Scharmützel geben würde an der, ich sag jetzt mal, Demarkationslinie, die man da zieht, und in der die Russische Föderation ihre Streitkräfte wieder regenerieren würde. Und der nächste logische Schritt ist dann, nochmals den Versuch zu unternehmen, die Ukraine komplett zu erobern. Und das halte ich für nicht unwahrscheinlich, weil letzten Endes, ich meine, bis heute ist es das erklärte Ziel von Wladimir Putin und seinen Helfershelfern, die Ukraine zu zerstören. Und das macht man halt nicht, wenn man nur auf 20% des Territoriums sich festsetzt.
Du hast vorhin gerade schon mal die Kriegshandlungen, die gerade stattfinden, angesprochen, an die wir uns ja aus der Ferne schon unglaublicherweise so ein bisschen gewöhnen und jeden Tag konsumieren. Da hat der Sicherheitsexperte Franz-Stefan Gadi bei uns Folgendes gesagt.
Es wird vermutlich so sein, dass die Ukraine taktische Rückzüge durchführen muss, Frontbegradigungen durchführen muss und natürlich auch durchaus Gebietsverluste in Kauf nehmen muss in nächster Zeit. Also die Ukraine muss quasi durch ein Tal der Tränen gehen über die nächsten Monate.
Tal der Tränen. Ja, Carlo, was soll denn da jetzt noch Hoffnung machen? Wenn du kannst, bitte gerne.
Ich kann momentan keine Hoffnung machen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann bis zum Ende des Jahres keine Hoffnung machen. Dann möglicherweise kommt wieder genügend Munition an die Front. Dann möglicherweise kann die Ukraine aus ihrer eigenen Produktion, vor allen Dingen im Drohnenbereich, viel, viel mehr einsetzen. Aber bis dahin wird es extrem schwierig. Und da halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass Russland den gesamten Donbass besetzen wird, weil die Ukraine einfach nicht mehr in der Lage sind, dort die Front zu halten.
Und wenn dann Ende des Jahres genug Munition da wäre, wird man das denn wieder zurückerobern können?
Das wird extrem schwierig werden, weil nur Munition alleine reicht nicht. Aber Munition wäre die Voraussetzung, um Gegenangriffe zu machen. Und dann kommt es halt darauf an, was die Ukraine selber durch die Verträge, die sie geschlossen hat mit Rüstungsunternehmen in der Ukraine produzieren kann. Dann ist die Frage, sind alle F-16 da? Wie werden sie eingesetzt? Also dann gibt es bessere Voraussetzungen, aber ich sag jetzt mal so, wenn der Donbass mal ganz erobert ist, ist es schwierig vorstellbar, dass die Ukraine den Donbass wieder zurückerobert.
Sieht nicht so gut aus gerade.
Nein, es sieht überhaupt nicht gut aus, da sollte man sich auch keiner Illusion machen. Aber letzten Endes, um das Thema gleich abzuräumen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, es gibt auch keinen Verhandlungsspielraum, weil Putin nicht momentan verhandeln will. Der wird abwarten bis November, bis der neue amerikanische Präsident in Amt ist. Und dann mischt er die Karten neu und dann werden wir erst sehen, in welche Richtung es gehen wird für 2025.
Gut, wir werden uns bis dahin sicher nicht schlafen legen, aber ich fürchte auch, du hast recht, dann wird's richtig entscheidend. Ich danke dir aber fürs Erste und wir hören uns bestimmt auch vor November nochmal wieder. Dankeschön, Carlo Masala.
Ich danke für die Einladung.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 26. Februar. Ich mach's ausnahmsweise zum Ende kurz und knapp, was Sie uns alles geschrieben haben. Ja, da hören Sie in den nächsten Tagen mehr. Aber heute Deckel drauf. Schönen Montagabend Ihnen allen. Mach's gut. Ciao.